Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, zum Thema dieses Gottesdienstes, Gott hilft den Kraftlosen, den Schwachen auf, habe ich uns ein Wort mitgebracht, das genau das thematisiert, wo ein Mann keine Kraft mehr hat, selber etwas zu schaffen und wo er durch die Begegnung und durch das Wort unseres Herrn Jesus Christus zu neuer Kraft, zu neuer Lebensperspektive kommt. Ich habe uns mitgebracht aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 5, die Verse 1 bis 14. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausgezehrte, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre lang krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Zugleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese 14 Verse jetzt als Predigttext. Wir wollen darüber nachdenken, was sie für eine Bedeutung haben. Und wir wollen uns öffnen für das, was du uns zu sagen hast. Aber Herr, du kennst uns, du siehst auch mich als Prediger, Herr. Du siehst unsere menschlichen Begrenztheiten. Du weißt, dass wir dein Wort nicht uns erschließen können. Wir brauchen dazu deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt. Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist eine merkwürdige Geschichte. Die ist merkwürdig. Also allein diese Tatsache mit dem Engel, der da hinabsteigt, das Wasser bewegt, das ist so merkwürdig, dass Teile der Bibeln, der modernen Bibeln heute, das gar nicht mehr schreiben. Die sagen, nicht in allen Handschriften ist dieser Text enthalten, halt nicht. Die lassen das rausfallen, weil denen das zu seltsam, zu merkwürdig ist. Aber nicht nur das mit dem Engel, der das Wasser bewegt. Das ist insgesamt, wenn man drüber nachdenkt, eine merkwürdige Geschichte. Und so habe ich diese Predigt auch überschrieben, eine merkwürdige Geschichte. Möchte aber direkt schon darauf hinweisen, dass ich das Wort merkwürdig in einer ambivalenten Weise, also in einer zweifachen Weise gebrauchen möchte. Also nicht nur ich, sondern das hat schon der alte Literaturwissenschaftler Jakob Grimm herausgefunden, dass dieses Wort zwei Bedeutungen, zwei Sinnbedeutungen einfach beinhaltet. Einmal merkwürdig tatsächlich so vom Verständnis seltsam, wunderlich, sonderbar. Das ist das Erste. Merkwürdig, seltsam, wunderlich. Aber man kann merkwürdig auch anders verstehen. Und zwar als bemerkenswert, bedeutend, des Merkens würdig. Also So wollen wir diese Geschichte betrachten. Einmal möchte ich das sehr betrachten, immer wieder als seltsame Geschichte, aber auch eine Geschichte, wo ganz viel drinsteckt, das des Merkens würdig ist. Und so wollen wir uns dieser merkwürdigen Geschichte zuwenden. Ich habe drei Punkte. Erstens eine merkwürdige Frage. Zweitens ein merkwürdiger Befehl. Und drittens ein merkwürdiger Hinweis. Das erste, eine merkwürdige Frage. Da heißt es hier in Vers 6, als Jesus den Liegensauern vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Also das ist natürlich merkwürdig, und zwar im ersten Verständnis von seltsam. Nicht? Also, das ist ja eine Frage. Nicht? Also dieser Mann ist krank, wir wissen nicht genau, was er hat, aber komplett gelähmt war, ob er vielleicht Spastiker war. Er scheint ja nicht richtig gehen zu können und er hat niemanden halt nicht. Und jetzt liegt er schon so lange da, 38 Jahre, über viele lange Zeit bemüht er sich jetzt Heilung zu bekommen halt. Das ist offensichtlich, sonst wird er dort nicht am Teich Bethesda sein. Und jetzt kommt Jesus und stellt so eine Frage, so irgendwie unpassend, nicht merkwürdig, seltsam. Willst du gesund werden? Das ist so offensichtlich. Obwohl, der sagt da nicht, ja, schreit das raus, sondern auch wieder eine merkwürdige Antwort, die der gibt halt nicht. Der sagt dann eben nicht, ja, ich möchte gesund werden, sondern der klagt, ich habe niemanden, der mich bewegt. Der sagt nicht, ist so furchtbar mit meiner Krankheit, sagt, ich habe niemanden. Auch darüber lohnt es sich nachzudenken, dass dieser Kranke sagt, ich habe niemanden halt nicht. Er beklagt nicht die Krankheit, er beklagt nicht die Länge dessen, was ihn da quält, sondern beklagt das, dass er niemanden hat. Aber die Frage ist schon merkwürdig, willst du gesund werden? Da könnte man sagen, Jesus ist ein bisschen unsensibel, aber das wissen wir, dass der Schöpfer dieser Welt, der auch diesen Menschen gemacht hat, nicht unsensibel ist, sondern dass, wenn da etwas uns merkwürdig, seltsam erscheint, es sich lohnt, tiefer darüber nachzudenken. Und dass wir dann merken, dass es vom Seltsamen zum Bemerkenswerten wird. Willst du gesund werden? Wenn man den weiteren Verlauf der Geschichte sieht und dann auch die Waschung halt, nicht, die dann in diesem Teich vollzogen wird halt, wenn man das überträgt auf die Sünde, dann wissen wir, dass ein viel tieferer Sinn dahinter steht. Dass es nicht nur darum geht, dass der von seinen körperlichen Gebrechen geheilt wurde, sondern dass Jesus hier tiefer fragt. Und nicht nur diesen Menschen fragt, sondern als ich jetzt im Urlaub nochmal das Johannesevangelium gelesen habe, hat mich diese Frage angesprungen. Und zwar angesprungen, ob meiner Sündhaftigkeit. Natürlich ging es damals vor 2000 Jahren um die Krankheit, die dieser kranke Mensch hatte. Aber als ich diesen Text vor 14 Tagen gelesen habe, da hat Jesus mich gefragt, Olli, willst du gesund werden? Ich bin momentan kerngesund. Ich bin jetzt im Urlaub von keinem Hochsitz runtergestürzt oder sonst irgendetwas, also mir geht's gut, so wie im letzten Jahr. Aber es gibt etwas, was mich krank macht. Das ist meine Sündhaftigkeit. Das ist meine Schuld, meine Sünde. Und Gott hat mich neu gefragt, willst du gesund werden? Dann steh auf, geh hin, wasch dich unter meinem Blut, auch wieder, Sie verstehen das symbolisch halt, lass dich reinigen halt, nicht? Da kannst du wieder neu ins Leben gehen. Willst du gesund werden? Und auf einmal war das keine seltsame Frage mehr, sondern eine unglaublich bemerkenswerte Frage, bedeutende Frage. Dass der Heiland mich fragt, willst du gesund werden? Hat er vor 14 Tagen getan. Hat er schon so häufig in meinem Leben getan, weil ich ein sündiger Mensch bin. Ich weiß noch, wie das gewesen ist, wie er das erste Mal mir diese Frage gestellt hat, wie ich zum lebendigen Glauben gekommen bin. Mich gefragt hat, willst du wirklich gesund werden? Er hat es nicht so gesagt, sondern hat mir gesagt, gib mir deine Schuld halt, damit du rein bist. Und so möchte ich diese merkwürdige Frage, bemerkenswerte Frage, dir auch heute stellen. Nochmal, vor 2000 Jahren ging es natürlich um das Gesundwerden dieses kranken Mannes, aber heute aktuell geht es um deine Schuld. Vielleicht gilt das nicht für jeden, aber es gibt einige unter uns, die sind mit Schuld, mit Sünde gekommen. Vielleicht etwas, was sie noch nie abgegeben haben. Vielleicht etwas, was sie permanent quält, sie immer wieder kommen. Sie können nicht loslassen, immer wieder bringen sie es unter den Herrn. Und der Herr fragt dich heute neu, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Dann darfst du kommen, dann darfst du dich waschen lassen durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn man diese Frage so versteht, dann ist sie nicht mehr seltsam, dann ist sie bemerkenswert. Es ist übrigens auch bemerkenswert, also wieder, auch wieder dieses Verständnis von merkwürdig, bemerkenswert, dass Jesus nur einen fragt. Da heißt es, sind viele, die krank sind, aber geht nur auf einen zu. Kann man wieder sagen, ist ja seltsam, nicht? Jesus hätte die Macht gehabt, könnte alle mit einem Schlag gesund machen. Aber so ist es bei Gott nicht. der ist keiner, der so wie beim Anstreichen einfach mal mit dem Pinsel drüber geht, nicht, dann wird alles erreicht, sondern Gott wendet sich jedem Menschen individuell zu. Wir haben eben in der Lesung Jesaja 43 gehört, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott wendet sich uns ganz persönlich zu. Und das ist das, was ich auch als bemerkenswert finde an dieser Stelle, an dieser Frage, willst du gesund werden? Da geht es nicht darum, was alle anderen machen, sondern dieser Gott will in eine persönliche Beziehung mit mir treten. Dieser Gott ist persönlich für mich auf Golgatha gestorben, ja, für viele andere Milliarden Menschen auf dieser Welt auch, aber eben auch für mich ganz persönlich. Das finde ich unglaublich bemerkenswert, des Merkens würdig. Natürlich weiß ich das, aber das will ich immer wieder mitnehmen, mich daran erinnern, dass Jesus mich das eben fragt, nicht? Dass Jesus das persönlich mich fragt und dass er auch nicht zwingt. Das ist auch etwas ganz Wichtiges. Jesus könnte ja auch sagen, einfach, der liegt da, steh auf, werd gesund. Jesus zwingt niemand, Gott zwingt niemand, weil wahre Liebe nicht zwingt. Ich hatte in meinem Studium, habe ich im Studentenwohnheim gewohnt, einen blinden Mitbewohner. Und mit dem habe ich mich ausgetauscht, das war ein ganz pfiffiger Kerl, das war also unglaublich, was wir mit dem zusammen alles erlebt haben, so halt nicht. Der hat irgendwann mal einen Job bei C&A gesucht und da hat der Filialleiter so versucht, ja, Sie können doch hier nicht arbeiten. Dann hat er gesagt, was kriegen denn Ihre Verkäufer, was verkaufen die denn so? Und hat er gesagt, so eine Marge, hat er gesagt, wenn ich das erreiche, kann ich dann bei Ihnen arbeiten? Hat er gesagt, klar. Und dann hatte der so viele Bekannte bei den ganzen Blinden, die auch dann in Marburg lebten halt nicht, die kamen alle hin, kauften alle bei dem ein halt nicht, da kriegte er seine Marge. Da war es ein blinder Verkäufer bei C&A, also das war ein ganz pfiffiger. Aber eine Sache, das machte dem immer zu schaffen, das erzählte immer, wenn Leute unaufgefordert ihm helfen wollten, wenn er dann mit seiner gelben Binde, mit den drei schwarzen Punkten, mit dem Blindenstock an der Ampel stand beispielsweise und dann so gutmeinende Menschen von hinten kamen, ich bringe sie mal über die Straße, einfach so angepackt und dann so über die Straße drüber schoben halt, nicht? Das war dem ganz schwierig halt, nicht? Das war dann immer so ein Einbruch auch wirklich in seine Privatsphäre und da hat er immer davon gesprochen, das ist so wichtig, da habe ich daraus gelernt, dass man auch einen blinden Menschen fragt, darf ich ihnen helfen und nicht so nach dem Motto, ich sehe jetzt hier alles und ich kann das für dich regeln. Und genauso ist es bei Jesus. Der ist ganz sensibel. Diese Frage, die so auf den ersten Blick unsensibel klingt, nicht ein Kranker, der da liegt, nicht, willst du gesund werden? Selbstverständlich will er gesund werden. Nein, es ist eine ganz, ganz sensible Frage. Die nimmt den Gegenüber wahr. Die fragt ihn, die zwingt ihn nicht. Das ist ja sein Geschöpf. Jesus hat diesen Menschen nicht nur geheilt, sondern hat ihm auch das Leben gegeben, halt nicht. Und trotzdem fragt er ihn. Und das ist bemerkenswert, eine merkwürdige Frage, aber für mich nicht mehr im Sinne von seltsam, sondern des Merkens würdig. So ist unser Herr und Gott, so ist Jesus Christus halt nicht. Der sieht uns in unserem Elend halt nicht und wenn wir nicht wollen, der lässt uns auch drin halt nicht. Aber er möchte uns gerne helfen. Er fragt uns, Gott fragt. Und so fragt Gott dich auch heute. Willst du gesund werden? Willst du von deinen Sünden loskommen? Willst du etwas verändern in deinem Leben, aus den Bindungen, in denen du drin bist? Jesus fragt dich, er zwingt dich nicht, er schubst dich nicht hinein, er fragt dich. Aber wenn dieser Gott und Herr dich fragt, dann darfst du ihm auch eine Antwort geben. Und dann wirst du sehen, dass dieser Gott dir heraushält. Das ist eine bemerkenswerte Frage halt, die Jesus hier stellt. Willst du gesund werden? Ein zweites, ein merkwürdiger Befehl. Jetzt möchte ich diesen Befehl erst nochmal wieder so merkwürdig als seltsam, wunderlich verstanden wissen. Jesus sagt hier, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Finden wir erstmal nichts so Merkwürdiges dran, aber wenn man den Duktus, den weiteren Duktus der Geschichte dann liest, dann merkt man, da steckt Sprengkraft drin, denn es ist ja Sabbat. Es ist Sabbat. Und am Sabbat war es den Juden verboten, etwas zu tragen. Beispielsweise Jeremia 17 lesen wir, so spricht der Herr, hütet euch und tragt keine Last am Sabbattag durch die Tore Jerusalems und tragt keine Last am Sabbattag aus euren Häusern und tut keine Arbeit, sondern heiligt den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe. Aber sie hörten nicht und kehrten ihre Ohren nicht zu, sondern blieben halsstarrig, dass sie ja nicht auf mich hörten, noch Zucht annehmen. Also das ist im Alten Testament eine Anklage, dass die Juden damals eben sich nicht um den Sabbat gekümmert haben und die haben fröhlich ihre Geschäfte gemacht, haben getragen, geschleppt und getan. Und es war für die Juden zur Zeit Jesu so, dass es verboten war, irgendetwas am Sabbat zu tragen. Strengstens verboten. Und jetzt geht Jesus hin und sagt, nimm dein Bett. Und wie gesagt, die diskutieren ja dann richtig drüber, die Juden mit ihm. Übrigens, das ist ganz wichtig, dass man hier keinen falschen Zungenschlag hineinkriegt, dass man sagt, die Juden haben hier den Konflikt mit Jesus. Jesus selber ist Jude. Seine Nachfolger sind Juden. Jesus hat kein Problem mit den Juden. Jesus hat ein Problem mit so einer ritualisierten Frömmigkeit. Mit einer ritualisierten Frömmigkeit. Da hat man was verstanden aus dem Gesetz, ja, den Sabbat soll man heiligen, aber man kann ja von beiden Seiten vom Pferd fallen. Man kann also gerade bei der Sabbatheiligung, man kann das komplett ignorieren, wie das heutzutage in vielen Bereichen unserer Gesellschaft gemacht wird. Sonntagsruhe spielt überhaupt keine Rolle mehr. Oder man kann natürlich total vom anderen Seite runterfallen und sagt, ich habe hier so 700 Gesetze und das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr, das. Und das muss ich alles einhalten und nur dann halt nicht. Und da hat man mehr damit zu tun, die Gesetze einzuhalten, als dass man wirklich den Sabbat genießen kann, der ja für die Menschen gemacht ist. Und mit solch einer Religiosität hat Jesus ein Problem. Eine Religiosität, die in so ein Ritual hineingepasst ist. Wenn man meint, aha, wenn ich folgende 25 Schritte mache, dann habe ich vor diesem Gott ja alles richtig gemacht, dann mache ich einen Haken dran. Dann habe ich den Sabbat richtig gehalten, den kann ich abhaken. Nicht? So haben die Juden damals gelebt, also die frommen Juden der damaligen Zeit. Und das bricht Jesus auf. Er zeigt, hey, da hängt es nicht dran. Vor Gott könnt ihr nicht gerecht werden oder irgendwas bekommen, indem ihr irgendwelche Sabbatregeln haltet, sondern nur durch die Liebe zu Gott, durch den Gehorsam auf sein Wort, nur dadurch, aber nicht durch das, was er euch aufhebt. Und da kommt Jesus immer und immer und immer wieder in Konflikt mit der etablierten Religiosität, die da in so ein Ritual gekommen ist. Beispielsweise Johannes 2 lesen wir das mit der Tempelreinigung. Nicht? Der Opferkult ist ja angeordnet gewesen von Gott. Aber das, was damals die damals gläubigen Menschen im alten Bund draus gemacht hatten, so ein Riesengeschäft halt, nicht, wo die Wechsler im Tempel waren halt, nicht, das wollte Jesus nicht. Da hat er sie mit einer Peitsche rausgetrieben. Oder bei Johannes 7 auf dem Fest halt, nicht, als er dort ist, da können Sie mal nachlesen, also es lohnt sich, das Johannesevangelium zu lesen, halt nicht zu sehen, immer wieder da kommt er ins Konflikt mit den Juden über das, was er dann für sich in Anspruch nimmt, was er ist, nämlich, dass er der Sohn Gottes ist, halt nicht, das passt nicht in ihre Rituale hinein, da muss dieser Jesus raus. Jesus macht deutlich, dass wahrer Glaube nicht im Ritual zu finden ist. Wer Gott, wer Jesus im äußerlichen Ritual sucht, der findet das Ritual, aber der verliert Gott. Gott, Jesus, ist kein Ritualist. Und da müssen wir als Kirche und als Gemeinde immer wieder auch aufpassen und jeder Einzelne auch, dass wir uns nicht von irgendwelchen Ritualen gefangen nehmen lassen, die irgendwann wichtiger werden als Gott, als Jesus selber. Also damals vor 2000 Jahren war es bei der Sabbatruhe. Da ging es nur noch um die Einhaltung der Gesetze, aber gar nicht mehr um die Besinnung, dass ich einen Tag brauche, wo ich mit Gott in ganz besonderer Gemeinschaft bin. Wir haben auch in der Kirche heute, in der Gemeinde, so Rituale, wo wir aufpassen müssen, dass die nicht das Wahre überdecken. Denken wir nur ans Weihnachtsfest. Da habe ich immer wieder zunehmend Probleme mit, nicht? Wenn alles, so was dann ritualisiert, vermeintlich alles zum Weihnachtsfest dazugehören muss, nicht? Und dann hat man einfach so viele Rituale, nicht? Was dann die Familienfeier angeht, was der Schmuck in der Kirche angeht und. Und irgendwann vergessen wir das, was wir eigentlich feiern, nämlich, dass Jesus Christus Mensch wurde und in diese Welt, dass Gott in diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus und Mensch wurde halt. Es gibt auch innerhalb der verfassten Kirche Rituale. Nicht? Unsere politisierte Kirche, die evangelische Kirche in Deutschland, hat ganz so viele Gutmenschenrituale. Nicht? Ich habe mit einem Pfarrerkollegen gesprochen, der hat gesagt, eine Gemeinde, die keinen fair gehandelten Kaffee trinkt, die ist keine Gemeinde nach dem Willen Jesu Christi. Soweit ist das dann gekommen. Nicht? Das ist dann auch so ein Gesetz halt. Nicht? Also wenn du wirklich, das klingt lächerlich, aber das meinen die ernst. Knallhart ernst halt. Nicht? So eine ritualisierte, man muss folgende ethischen Dinge tun halt nicht. Du musst folgen, du musst gegen Kernkraft sein halt nicht. Du musst, wie gesagt, den fair gehandelten Kaffee trinken halt nicht. Du musst eine ausgeglichene Ökobilanz am besten haben und bei dir irgendwelche Sonnenkollektoren. Das ist ja alles wichtig, halt gar kein Thema. Aber das hat doch nichts mit lebendigem Glauben zu tun halt nicht. Und von diesen Ritualen gilt es sich immer wieder zu befreien. Und da ruft Jesus raus, nimm dein Bett und geh rum. Nimm dein Bett und geh rum. Also wenn es so wird, dass die Rituale wichtiger werden als den, um den es wirklich geht, dem eigentlich dieses Ritual dienen soll, dann muss man aufstehen und rausgehen. Übrigens auch für ganz persönliche Dinge. Es gibt so Dinge in unserem Glaubensleben, wo wir in so ein Ritual hineinkommen. Nicht? Also wenn du 50 Mal in deiner stillen Zeit dasselbe Gebet gesprochen hast, nicht? Dann hinterfrag dich mal, ob das wirklich noch ernsthaft ist, ob du wirklich im Herzen dabei bist oder ob das wirklich so ein Ritual ist, dass du einfach nur so runterplapperst. Prüft euch da selber. Und da macht Jesus Mut zu, dass wir aufstehen sollen, nicht? Dass wir unser Bett nehmen, Auch wenn das für manches erstmal ein Ritualregel bricht, aber wenn das Ritual nicht mehr Gott dient, nicht mehr Jesus dient, dann dürfen wir es brechen und dürfen wir was Neues machen, dann dürfen wir neu aufbrechen. Und nicht nur in Bezug auf das Geistliche ist das hier so, auch für das ganz Weltliche. Wer Jesus, dem lebendigen Gott, begegnet, der wird das erfahren, dass Jesus ihm diesen Befehl gibt: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Es gibt so vieles, was Menschen in dieser Welt bindet. Nicht nur eine Krankheit, das ist ja in dieser Geschichte hier so, dass hier die Krankheit ist, was diesen Gelähmten zwingt, dass er nicht aufstehen kann. Aber es gibt viele andere Dinge, die den Weltmenschen binden halt nicht. Die Sorgen, Freuden und Reichtümer des Lebens halt nicht. Mein Beruf, meine Familie, das kümmert um meine Gesundheit, was auch immer halt. Aber wenn man Jesus begegnet, dann darf man aufstehen, wenn einem das zur Last wird. Wenn man eigentlich aufstehen möchte, aber sich nicht mehr traut. Das ist das Tolle bei Jesus halt, dass er einem diesen Befehl gibt. Der Auferstandene wird uns, wenn wir an ihn glauben, nicht nur eines Tages, wenn wir gestorben sind, also den biologischen Tod gestorben sind, dann zu sich ins himmlische Jerusalem rufen und sagen: Steh auf. Sondern auch in dieser Welt ruft der Auferstandene immer wieder: Steh auf, du darfst gehen. Das ist das Tolle mit Jesus, dass man immer wieder einen neuen Anfang tun kann. Ich erlebe das in der Seelsorge leider immer wieder, dass Menschen sich selber lähmen, sich selber Dinge auferlegen mit ihren Sorgen, mit ihren Schwierigkeiten und deshalb nicht mehr die Kraft haben aufzustehen. Die trauen sich selber nichts zu, weil sie sich bestimmt sein lassen von all dem Weltlichen. Die sehen all das, was hier ist, was man messen kann, was man anfangen fassen kann halt nicht, was man berechnen kann, aber sind da nicht in der Lage, ihre Träume zu verwirklichen, sind nicht in der Lage, auch das zu leben, was Gott ihnen schenkt, weil einfach das Irdische sie quält. Und das tut der Widersacher immer wieder, der Satan. Der legt immer wieder so vieles in dieser Welt auf uns und dass die Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, gar nicht mehr möglich ist, für uns zu leben. 1. Korinther 7 heißt es: Ihr seid teuer erkauft, werdet nicht der Menschen Knechte. Und in Galater 5: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Aber wir legen uns häufig freiwillig unter die Knechtung und Krankheiten dieser Welt nicht. Und das behindert uns immer wieder. Da kommt Jesus immer wieder, eben gesagt, nicht nur im geistlichen, rituellen Bereich, sondern auch im ganz profanen, weltlichen halt, dass er kommt: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Psalm 31 ist ein Wort, das habe ich schon häufiger in der letzten Zeit auch gesagt, aber es bewegt mich sehr stark halt nicht, dieses Wort: Gott stellt deine Füße auf weiten Raum. Und das ist das, wozu wir Christenkinder, zu dem wir Gottes Kinder befreit sind. Wir müssen nicht nach den Gesetzen dieser Welt ticken und laufen, sondern wir haben andere Möglichkeiten. Vielleicht bist du ja so jemand, der momentan da niederliegt wie dieser Gelähmte. Du hast eigentlich gar keine Kraft mehr. Und es gibt so viele Äußerlichkeiten, die dein Leben klein machen und runterbringen. Das will Gott nicht. Der sieht dich in deiner Situation. Und deshalb gibt er dir den Befehl: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Ich weiß nicht, was dieser Befehl für dein Leben bedeutet, aber ich darf dir das für dein Leben sagen. Für deine Bedrängung, für das, was bei dir momentan eng ist. Du darfst neu anfangen. Du darfst aufstehen. Durch die Kraft des Auferstandenen. Ja, das ist manchmal schwer, weil man sich aus so weltlichen Dingen herausbewegt. Aber wir sind ja nicht allein. Wenn wir, so haben wir es eben gehört in der Lesung, ins Feuer gehen müssen, ins Wasser müssen, dann ist er da. Der Gott der Auferstehung, der auch die Kraft zum Aufstehen gibt. Und so gilt dieser merkwürdige Befehl auch dir. Steh auf, nimm dein Bett, das, was dich bindet, und geh. Du darfst gehen. In den weiten Raum, den Gott dir bietet. Ein merkwürdiger Befehl, aber wie gesagt, nicht merkwürdig im Sinne von seltsam, das ist ja nur auf den ersten Blick, sondern bemerkenswert, dass wir solch einen Gott haben, der uns solches sagt. Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und ein drittes und letztes aus dieser merkwürdigen Geschichte, ein merkwürdiger Hinweis. Da heißt es im letzten Vers: Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das ist schon seltsam auf den ersten Blick, wenn man darüber nachdenkt. Also Jesus hat diesen Menschen jetzt gesund gemacht, aber er droht ihm jetzt quasi an: Wenn du sündigst, dann wird es noch schlimmer werden. Ich habe letzte Woche mit einem lieben Bruder zusammengesessen, da haben wir uns über diese Geschichte unterhalten Und da sagte er so, ja, man kann das ja eventuell so verstehen, dass dann zusätzlich zu der Lähmung, die vielleicht da war, noch eine Blindheit kommt, nicht? Also, dass noch was Schlimmeres passiert. Also, das ist vielleicht möglich halt, nicht? Gar keine Frage. Ich denke aber, dass hier etwas anderes gemeint ist. Dass hier tatsächlich wieder dieses, was schon beim ersten Punkt war, Thema Sündenvergebung, dass etwas anderes gemeint ist. Dieser Behinderte, er war nicht in der Lage, am Leben teilzunehmen. Das war schlimm. Die 38 Jahre, die er leben musste, die waren behindert, die waren blockiert. Normales Leben war für ihn nicht möglich. Das war schlimm. Aber wenn er in der Sünde bleiben würde, dann würde ein etwas umso Schlimmeres passieren. Wenn er nicht bei Jesus bleibt, sondern in der Sünde, dann ist es so, dass er des ewigen Lebens behindert ist, dass er daran nicht teilnehmen kann. Und das ist viel schlimmer. Ich glaube nicht, dass es hier in dieser Geschichte darum geht, dass wenn er dann zum Beispiel irgendwann mal gelogen hat oder wenn er nochmal den Sabbat gebrochen hat oder wenn sonst irgendwas an Sünde bei ihm passiert, dass er dann nicht nur seine alte Krankheit zurückbekommt und dann zusätzlich noch als Strafe irgendwas anderes drauf. Nein, ich glaube, dass Jesus hier davon spricht, dass er ihn jetzt in die Nachfolge ruft und sagt, versuch mir nachzufolgen, sündige hinfort nicht mehr. Übrigens ein Wort, mit dem er den Sündern immer wieder begegnet. Sie wissen das, Johannes 8, wenn Sie sich ein bisschen in der Bibel auskennen, nicht? Zu der Ehebrecherin sagt Jesus genau dasselbe. Sündige hinfort nicht mehr. Sündige hinfort nicht mehr. Denn wenn wir in Sünde bleiben und wenn wir sündigen, da kann uns Schlimmeres passieren, als gelähmt, blind und was weiß ich alles zu sein. Nämlich dann können wir nicht nur für dieses Leben hier in dieser Welt behindert sein, das kann uns behindern für die Ewigkeit. Ja, da wird einem ja Angst und Bange, da sagt man ja, wie soll ich das denn schaffen? Also der wird das nicht geschafft haben. Dieser ehemals behinderte Mensch wird es nicht geschafft haben, sündlos zu leben. Und nicht nur der hat es nicht geschafft, ich schaffe es auch nicht. Und ihr alle, die ihr hier seid, wisst das. Wir können nicht sündlos leben. Wir können nicht, nicht sündigen halt nicht. Und Jesus sagt hier, sündige hinfort nicht mehr. Ja, wir laden doch immer wieder Sünde auf uns. Was ist denn dann? Und damit kommen wir zum Beginn dieser Geschichte zurück. Wir sündigen immer wieder. Aber der Herr Jesus kommt immer wieder zu uns und sagt, willst du gesund werden? Willst du deine Sünde loswerden? Willst du es nicht bringen unter mein Kreuz und dich waschen lassen von meinem Blut? Und das ist merkwürdig, aber nicht seltsam, sondern bemerkenswert. So ist Gott. Gott sagt uns, sündige hinfort nicht mehr, weiß aber ganz genau, dass wir Sünder sind und nicht anders können. Wir müssen immer wieder sündigen. Paulus sagt das, Römer 7, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. So ist Paulus, der große Paulus. Und so sind wir alle. Wir sündigen immer wieder. Und Jesus sagt, sündige nicht. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht, sündlos zu leben. Haben aber den Auftrag, ohne Sünde zu leben und stehen dann da in diesem Dilemma. Und dann kommt Jesus. Dann kommt Jesus in diesem Elend, in dem wir stehen und fragt uns, willst du gesund werden? Und dann können wir mit diesem Hinweis, weil wir wissen, mit Sünde gehen wir in den Tod, aber mit dem Blut Christi gehen wir in die Ewigkeit, sagen, ja, ich möchte gesund werden. Mach mich rein von meiner Schuld. Und das ist das Bemerkenswerte an dieser Geschichte, was ich verstehen durfte, dass das hier wirklich so eine Schleife ist, in der ich drin stehe. Dass Jesus zu mir kommt und sagt, willst du rein werden von deiner Schuld? Er mich auch aufstehen lässt, mich befreit von meiner Schuld, aber dass ich immer wieder in Schuld ja falle und dass ich immer wieder drohe abzufallen und dass ich das immer wieder brauche, dass Jesus zu mir kommt und sagt zu mir, willst du frei werden von deiner Schuld, willst du gesund werden? Und diese Geschichte, die eine Geschichte der Endlosschleife ist, die eben nicht nur die Geschichte dieses behinderten Menschen gewesen ist, sondern meine Geschichte halt, das ist eine bemerkenswerte Geschichte. Es ist eine bemerkenswerte Frage, dass Jesus mich und dich fragt, willst du gesund werden, willst du rein werden von deiner Schuld? Es ist ein bemerkenswerter Befehl, den Jesus mir und dir gibt in unserer Gebundenheit, dass er sagt, steh auf und geh. Und es ist ein bemerkenswerter Hinweis, dass er uns sündigen Menschen sagt, sündige hinfort nicht mehr, damit uns nichts Schlimmeres passiert, aber wir gleichzeitig wissen, er hat ja unsere Sünde und Schuld getragen. Eine merkwürdige Geschichte, eine bemerkenswerte Geschichte, eine merkwürdige Frage, ein merkwürdiger Befehl und ein merkwürdiger Hinweis. Und ich wünsche mir, dass Sie einige sich gemerkt haben von dem, was Gott Ihnen für Ihr Leben aus dieser Geschichte gesagt hat. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.